Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Wir bringen Ihnen Nachrichten, den Abendkommentar und unsere Sendung aus der Zone für die Zone. Der Führer der britischen Labour Party, der 48-jährige Harold Wilson, ist heute von Königin Elisabeth mit der Neubildung der Regierung beauftragt worden. Die Labour Party hatte bei der Wahl zum Unterhaus gestern die absolute Mehrheit errungen. Es wird angenommen, dass Wilson der Königin bald seine Kabinettsliste unterbreiten wird. Das Rücktrittsgesuch des bisherigen Premierministers Douglas Jung wurde von der Monarchin inzwischen angenommen. Zu einem ersten Kontaktgespräch kamen Wilson und Douglas Jung am Nachmittag im Amtssitz des britischen Regierungschefs zusammen. Nach dem bisher noch nicht amtlich bestätigten Endergebnis verfügt die Labour Party gegenwärtig über 316 der 630 Sitze im Unterhaus. Möglicherweise können sich noch geringfügige Verschiebungen ergeben, weil 5 Wahlkreise noch nicht ausgezählt sind. Die absolute Mehrheit der Labour Party würde davon jedoch nicht berührt. Die Zahl der konservativen Mandate wird gegenwärtig mit 303, die der Liberalen mit 6 angegeben. In einer ersten Stellungnahme zum Wahlausgang in Großbritannien erklärte der sozialdemokratische Pressedienst in Bonn, der Regierungswechsel in London werde dazu beitragen, die guten Beziehungen zwischen dem deutschen und dem britischen Volk zu verstärken. Der geschäftsführende CDU-Vorsitzende Duffus äußerte, man müsse abwarten, ob das Kabinett Wilson an der bisherigen Linie der westlichen Berlin- und Deutschlandpolitik festhalten werde. Rotina hat heute die seit einiger Zeit erwartete erste Erprobung eines Kernwaffensprengsatzes vorgenommen. Die Zündung der Bombe fand dem offiziellen Bericht zufolge in der westlichen Region des Landes statt und verlief erfolgreich. Mit der Bekanntgabe dieses Tests verband die Regierung in Peking die Aufforderung zur Einberufung einer Weltkonferenz, auf der, so heißt es, das vollkommene Verbot und die völlige Zerstörung aller nuklearen Waffen beschlossen werden solle. In einer offiziellen Erklärung der Pekinger Regierung heißt es, der erfolgreiche Test sei eine große Errungenschaft des chinesischen Volkes bei der Stärkung seiner nationalen Verteidigung und dem Schutz des Landes sowie ein großer Beitrag zur Verteidigung des Weltfriedens. China sei durch die wachsende atomare Bedrohung der Vereinigten Staaten gezwungen worden, nukleare Waffen zu entwickeln. Die chinesische Regierung habe sich immer für ein völliges Verbot und die Zerstörung von Atomwaffen ausgesprochen. Wenn diese Forderung erfüllt worden wäre, hätte China keine Atomwaffen zu entwickeln brauchen. Der Moskauer Teststopp-Vertrag vom Sommer 1963 sei ein großes Betrugsmanöver, meint Peking weiter, um die Weltbevölkerung irrezuführen und allen friedliebenden Ländern die Hände zu binden. Die atomare Bedrohung sei dadurch nicht vermindert, sondern vergrößert worden, heißt es in der Erklärung, unter Hinweis auf die Fortsetzung der unterirdischen Tests. Auch die geplante multilaterale NATO-Atomstreitmacht sowie die mit Atomsprengköpfen versehenen Polaris-Raketen auf amerikanischen U-Booten in allen Weltmeeren vergrößerten die Gefahr ständig, erklärt Peking zur Begründung des angeführten Rechts auf Selbstverteidigung. Schließlich wird der Ausspruch des Parteichefs Mao Zedong, die Atombombe sei ein Papiertiger, als weiterhin gültig bezeichnet. Die Volksrepublik China, so betont Peking, entwickle Kernwaffen nicht, weil man an ihre Allmacht glaube oder plane, sie einzusetzen. Chinas Ziel sei es vielmehr, das Monopol der Atommächte zu brechen und Kernwaffen auszuschalten. Das britische Außenministerium erklärte in einer ersten Stellungnahme, der rotchinesische Atomversuch werde eine Auswirkung auf das strategische Gleichgewicht zwischen Ost und West nicht haben. China möge jetzt zwar eine Bombe besitzen, aber es sei noch ein weiter Weg, bis es für den Einsatz solcher Waffen ein Trägersystem entwickelt habe. Der sowjetische Botschafter in Bonn, Smirnov, hat Bundeskanzler Erhard heute im Auftrage Moskaus versichert, die Generallinie der sowjetischen Außenpolitik werde auch nach der personellen Veränderung in der Führungsspitze konsequent weiterverfolgt. Smirnov hatte Bundeskanzler Erhard in den Mittagsstunden aufgesucht, um ihn offiziell von dem Wechsel zu unterrichten. Ähnliche Schritte unternahmen sowjetische Diplomaten in anderen Hauptstädten. Das Bundespresseamt teilte nach der Unterredung des Kanzlers mit dem Botschafter mit, die Generallinie der sowjetischen Außenpolitik beruhe nach Angaben Smirnows auf folgenden Grundlagen: Festigung des Friedens und friedliche Koexistenz, Weiterverfolgung der bisherigen Entspannungspolitik, das Streben nach Beendigung des Wettrüstens und völlige Abrüstung sowie Lösung aktueller politischer Probleme, die Stärkung der Vereinten Nationen, Unterstützung aller Staaten bei der Wahrung ihrer Souveränität und Unabhängigkeit sowie die Fortsetzung der schon bestehenden Kontakte und freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Ländern zur Festigung des Vertrauens und der Zusammenarbeit. Die sowjetische Parteizeitung Pravda erklärte heute, die KPDSU werde weiterhin fest und beständig die auf dem 20. und 22. Parteikongress in Moskau festgelegte leninistische Generallinie verfolgen. Die Ablösung Chruschtschows als Parteichef durch Leonid Brezhnev und als Ministerpräsident durch Alexei Kosygin wurde in den westlichen Hauptstädten unter Hinweis auf die äußerst kurzen offiziellen Mitteilungen in Moskau mit großer Zurückhaltung kommentiert. Mit Interesse verzeichneten politische Beobachter, dass die Ablösung Chruschtschows ohne jede Würdigung seiner politischen Leistungen erfolgte. Andererseits verweisen die gleichen Kreise darauf, dass sowohl Brezhnev, der bis zum Sommer nominelle Staatsoberhaupt war, als auch Kosygin, der zuletzt das Amt des ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten bekleidete, bisher als Anhänger und enge Vertraute Chruschtschows galten. Verehrte Hörerinnen und Hörer, und nun unser Abendkommentar. Er spricht Walter Gerhardt.
Durch einen Leitartikel in der Pravda und durch ihre Botschafter ließ die neue sowjetische Partei und Staatsführung heute der Weltöffentlichkeit versichern, dass sie nicht daran denke, die unter Chruschtschow entwickelte neue Generallinie der Partei zu revidieren. Das also war ihre erste Amtshandlung. Der Versuch, jenen Vertrauensschwund auszugleichen, den Chruschtschows Absetzung gestern ausgelöst hatte. Nicht nur an den Börsen der westlichen Hauptstädte wurden beachtliche Kursschwankungen notiert, auch in den Leitungen der kommunistischen Parteien verfolgte man mit Besorgnis den Ablauf der Chruschtschowschen Amtsenthebung. Gewiss, Nikita Chruschtschow wurde nicht erschossen, wie Berija. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass über kurz oder lang ohnehin mit einer Wachablösung im Kreml zu rechnen gewesen wäre. Trotz allem, diese überraschende Absetzung bleibt ein Akt, der alle Kennzeichen einer Handlung stalinistischer Willkür trägt. Nun hat Chruschtschow gelegentlich von seinem Rücktritt gesprochen, zum Beispiel im vergangenen Jahr an seinem Geburtstag. Man wusste, dass er seine Nachfolge besser zu regeln gedachte, als es Stalin getan hatte, und dass Frol Koslow auf diese Nachfolge vorbereitet worden war. Durch Koslows Erkrankung wurden diese Planungen illusorisch. An seine Stelle rückte der im Gefolge Chruschtschows groß gewordene Leonid Brezhnev. Er sollte eines Tages Chruschtschow ablösen. Aber sicher nicht am 14. Oktober 1964. An diesem 14. Oktober hat sich nicht wiederholen lassen, was Chruschtschow im Sommer 1957 gelang. Damals konnte er die Opposition gegen sich an die Wand spielen, jetzt kapitulierte er. Außer in knappen Mitteilungen hat sich der Kreml bisher über die Gründe der Absetzung Chruschtschows nicht geäußert. Aber in der Entwicklung der Sowjetunion und der KPDSU der letzten Monate und der letzten Jahre gibt es einige Anhaltspunkte für Spannungen innerhalb der Parteiführung, innerhalb der kommunistischen Weltbewegung, die den Hintergrund bilden für die überraschende Ablösung Nikita Chruschtschows. Es gibt gewisse Themenkreise, die in den Jahren seit Stalins Tod immer wieder zu derartigen Spannungen geführt haben. Dazu gehört zum Beispiel die Auseinandersetzung über den Anteil der Konsumgüterindustrie an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, eine Auseinandersetzung, die jetzt bei der Ausarbeitung neuer Perspektivpläne wieder aufgelebt sein dürfte. Aber diese und ähnliche Fragen können nur Begleiterscheinungen sein, Begleiterscheinungen zu dem Hauptthema der Einheit der kommunistischen Weltbewegung und des Konfliktes mit Peking. Hier hat sich Moskau in eine Situation hineinmanövriert, die ausweglos zu sein scheint. Wenn die Verdammung Pekings erzwungen wird, dann entsteht den Russen im Osten nicht nur ein gefährlicherer Gegner, als es der sogenannte Kapitalismus jemals sein könnte, dann wird auch der Kreis der Rebellen gegen Moskau immer größer werden. Und zwar der Kreis der Rebellen nicht nur im fernen Osten, sondern auch im osteuropäischen Satellitenbereich. Die Atombombe, die heute in Peking gezündet wurde, ist zwar noch keine militärische Bedrohung der sowjetischen Sicherheit, aber doch der Beginn einer Aufrüstung, die China vielleicht erst in 10, vielleicht auch erst in 15 Jahren zu einer der stärksten Militärmächte dieser Welt werden lassen kann. Lag es in dieser Situation nicht nahe, den verzweifelten Versuch zu unternehmen, das Steuer herumzuwerfen, ein neues Arrangement mit China zu versuchen und damit gleichzeitig die Rebellen im eigenen Lager zu beschwichtigen? Wenn diese Deutung der Moskauer Vorgänge richtig ist, dann stehen wir am Vorabend neuer Gespräche mit Peking und neuer Verhandlungen zwischen den kommunistischen Parteiführungen, um eine neue Basis für die Erhaltung der Einheit des kommunistischen Lagers zu finden. Eine Einheit, die nicht mehr von Moskau aus diktatorisch verordnet wird, sondern die sich ergibt aus Kompromissen zwischen divergierenden Interessen. Ob dies der Generation der 60-Jährigen gelingt, die jetzt im Kreml die Generation der 70-Jährigen der alten Revolutionäre abgelöst hat, wird die Zukunft zeigen. Zunächst muss die neue Machtposition gefestigt werden. Es wird sich herausstellen, ob heute eine Zweiteilung der Machtausübung zwischen Parteisekretär und Ministerpräsidenten möglich ist. Ob man nicht doch wieder zur Zentralisierung der Macht in einer Hand, wie unter Stalin und Chruschtschow, zurückkehren muss. Diese neue Führung ist nicht unbegrenzt bewegungsfähig. Sie mag mit der Ablösung Chruschtschows einen neuen Ansatzpunkt gefunden haben, aber sie kann weder zu einer stalinistischen, bürokratisierten Innen- und Wirtschaftspolitik zurückkehren, noch im Versuch der Annäherung an die Chinesen die Grundlagen der sogenannten Koexistenzpolitik aufgeben. Moskau liegt geografisch und ideologisch gesehen zwischen Belgrad und Peking, das heißt, dass es sich weder hundertprozentig für die eine noch für die andere Seite entscheiden kann. Es muss seine mittlere Position festigen. Eine Aufgabe, die neben den reinen Machtkämpfen im Kreml selbst alle Kräfte der neuen Führung in Moskau absorbieren wird.
Das war unser Abendkommentar. Es sprach Walter Gerhardt.
Verehrte Hörer, das unerwartet plötzliche Ausscheiden Chruschtschows aus den wichtigsten Partei- und Regierungsämtern der Sowjetunion beschäftigt wie kein anderes Ereignis dieser Tage die internationale Öffentlichkeit. In der folgenden Sendung wollen wir noch einmal die letzten Stationen und Amtshandlungen Chruschtschows bis zum gestrigen Tage nachzeichnen und Sie über die ersten Reaktionen informieren, die der Führungswechsel in Moskau bisher in der internationalen kommunistischen Bewegung ausgelöst hat.
Der September, der letzte Monat vor seinem Urlaub, war für Nikita Chruschtschow eine Zeit wichtiger Entscheidungen. Er ließ seinen Besuch in Bonn bei Bundeskanzler Erhard offiziell ankündigen, wies in einer Rede in Prag die Bedenken einiger Bruderparteien, eine internationale KP-Konferenz könnte die Spaltung des Weltkommunismus besiegeln, zurück. Er empfing indische und zyprische Staatsmänner, warnte Mao Zedong in einer Rede vor einem Angriff auf die Grenzen der UdSSR und sprach Ende September vor einem Gremium, das sich aus dem Präsidium des Zentralkomitees, dem Ministerrat, den ersten Sekretären, den Ministerpräsidenten und den Planungschefs der Unionsrepubliken, den Bezirks- und Kreissekretären der KPdSU, den Vorsitzenden der Volkswirtschaftsräte sowie aus Vertretern des obersten Volkswirtschaftsrates und der Plankommission der UdSSR, der Staatlichen Baukommission, des Gewerkschaftsrates, der Akademie der Wissenschaften und anderen Organen zusammensetzte. Über diese Rede berichtete das Neue Deutschland.
Als Hauptaufgabe des neuen Perspektivplanes bezeichnete Chruschtschow die weitere Hebung des Lebensstandards. Die mächtige Industrie und die moderne Landesverteidigung ermöglichten es jetzt, die Konsumgüter erzeugenden Zweige schneller zu entwickeln. Die Befriedigung der materiellen und geistigen Bedürfnisse der Menschen rücke an die erste Stelle.
Am 30. September nahm Chruschtschow Urlaub. Er fuhr nach Sotschi am Schwarzen Meer.
Am 2. Oktober empfing Mao Zedong den sowjetischen Vertreter Grischin.
Am 4. Oktober empfingen Chruschtschow und Mikoyan in Sotschi eine Delegation japanischer Parlamentarier unter der Leitung des früheren Außenministers Fujiwama.
Am 12. Oktober telefonierten Chruschtschow und Mikojanow Sotschi mit den sowjetischen Kosmonauten an Bord des Raumschiffes Voskhod. Die Kosmonauten richteten später einen Funkspruch an das Zentralkomitee, an die Regierung und an Nikita Sergejewitsch Chruschtschow persönlich.
Am 13.10. empfing Chruschtschow in Sotschi den französischen Minister für Wissenschaft und Atomfragen Palewski.
Am 14. Oktober traf der kubanische Präsident Dortikos auf dem Moskauer Flughafen ein und wurde von Anastas Mikojan empfangen. Dortikos sagte in seiner Ansprache, dass er während seines Besuches einen Meinungsaustausch mit dem geliebten Freund des kubanischen Volkes, Nikita Chruschtschow, mit Anastas Mikojan und mit anderen sowjetischen Führern pflegen wolle.
Am gleichen Tage entlässt das ZK der KPDSU Nikita Chruschtschow als Mitglied des Parteipräsidiums und erster Sekretär des ZK, akzeptiert seinen Rücktritt als Vorsitzender des Ministerrates und wählt Leonid Brezhnev zum ersten Sekretär.
Am 15. Oktober entlässt das Präsidium des Obersten Sowjets Nikita Chruschtschow als Vorsitzenden des Ministerrates und wählt Alexei Kosygin zu seinem Nachfolger. An einer Besprechung, die am 15. Oktober zwischen dem kubanischen Staatspräsidenten Dortikos und führenden sowjetischen Persönlichkeiten stattfand, nahm Nikita Chruschtschow nicht teil. Die sowjetischen Teilnehmer waren Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin, Anastas Mikojan, Nikolai Podgorny, Juri Andropow und Andrei Gromyko.
Als gestern Abend, wenige Minuten nach 22 Uhr, die amtliche sowjetische Nachrichtenagentur TASS mit einer Meldung über die am Mittwoch erfolgte Ablösung Chruschtschows die ersten Verlautbarungen westlicher Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Fernsehstationen über die Vorgänge in Moskau bestätigt, wird der Bevölkerung der Sowjetunion diese Nachricht noch mehrere Stunden vorenthalten. Erst gegen 3 Uhr morgens verbreitet der Moskauer Rundfunk die amtlichen Mitteilungen über die einschneidenden Veränderungen in der Führungsspitze der Sowjetunion. Nur in seinen Auslandssendungen in polnischer und albanischer Sprache bringt Radio Moskau die Nachricht bereits vor Mitternacht. Ungefähr zur gleichen Zeit verbreiten auch die Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Fernsehstationen der Ostblockstaaten den Wortlaut der TASS-Meldung und die von TASS formulierten Lebensläufe der neuen Führer im Kreml unter Verzicht auf jede eigene Stellungnahme. Die heutigen Morgenzeitungen aller Ostblockstaaten bieten das gleiche Bild. Kommentarlos werden die amtlichen Moskauer Erklärungen wiedergegeben. Dazu Bilder von Brezhnev und Kosygin, kein Bild von Chruschtschow. Auch im Verlauf des heutigen Tages schweigt man sich aus. In Ost-Berlin ebenso wie in Warschau, Prag, Budapest, Sofia und Bukarest. Die rot-chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldete die Absetzung Chruschtschows noch in den gestrigen Abendstunden gleichzeitig mit der Wiedergabe einer albanischen Pressestimme, in der die Vorbereitungen der Chruschtschow-Clique für die Moskauer Weltkonferenz der kommunistischen Parteien verurteilt werden. Über die Reaktion in Jugoslawien berichtet nun unser Belgrader Korrespondent Gustav Schalupa.
Schockierend wirkte die Nachricht von der Demission Nikita Chruschtschows als Partei- und Regierungschef der Sowjetunion in Jugoslawien. Erst in den heutigen Morgenstunden verbreitete der jugoslawische Rundfunk die offizielle Aussendung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS ohne jeden Kommentar. Die Morgenzeitungen in Jugoslawien vermerkten die sensationelle Nachricht noch mit keinem Worte. Lediglich das Belgrader Tagblatt Politica brachte auf der ersten Seite unter Bildern Brezhnevs, Kosygin und Chruschtschows dessen Demission. Sichtlich überrascht wurden auch die jugoslawischen Politiker, die die Nachricht völlig unvorbereitet traf. Der Sprecher des jugoslawischen Außenministeriums lehnte jede Stellungnahme zu den Vorgängen in Moskau ab, mit der Begründung, dass es sich um eine innere Angelegenheit der Sowjetunion handle. Im Gegensatz hierzu steht die Tatsache, dass die erreichbaren Politbüromitglieder des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens unter dem Vorsitze des Vizepräsidenten und zweiten Parteisekretär Rankovic bereits in den Vormittagsstunden des heutigen Tages zu einer Sondersitzung zusammengetreten sind. Hinter verschlossenen Türen im Parteihaus am Marx-Engels-Platz in Belgrad, sodass noch nichts in der Öffentlichkeit verlautete. Dass sie über die Folgen des jähen Sturzes Nikita Chruschtschows auf den internationalen Kommunismus, insbesondere aber auf die Beziehungen der KPJ zu KPDSU sprachen, dürfte jedoch außer Zweifel stehen. ebenso außer Zweifel steht für die jugoslawischen Kommunisten, dass Nikita Chruschtschow der Mann war, der eine Aussöhnung zwischen der dogmatischeren Linie Moskaus und dem Titoismus in die Wege leitete. Für das offizielle Belgrad stellt sich somit zwingend die Frage nach den Hintergründen des Garniturwechsels in Moskau. Dass Chruschtschow selbst um seine Demission nachgekommen wäre, wird recht skeptisch betrachtet. Dass er aus Gesundheitsgründen zurückgetreten wäre, wird hier völlig ausgeschlossen. Es bleibt somit nur noch, dass Chruschtschow durch eine Palastrevolution zum Rücktritt bewogen wurde, und das gefällt Belgrad gar nicht. Zwar ist der neue Parteichef der KPDSU, Brezhnev, in Belgrad kein Unbekannter. Er war im September 1962 in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Obersten Sowjet in Belgrad offiziell zu Besuch. Seine kürzlich erfolgte Abberufung von dem protokollarisch höchsten Posten der Sowjetunion und Berufung zum zweiten Mann in der Partei ließ ihn Belgrad als Vertrauensmann Chruschtschows sehen, ebenso wie in der übrigen Welt. Brezhnev wird aber nicht das Format zugetraut, Chruschtschow aus dem Sattel gehoben zu haben. Das Augenmerk richtet sich deshalb auf Kosygin und Suslow. Kosygins Karriere setzt er mit der Beseitigung von Chruschtschows Kronprinzen Koslow 1962 ein, während hier in letzter Zeit sehr viel von politischen Erkrankungen des Chefideologen Suslow gesprochen wurde, die auf die divergierenden Ansichten des Parteichefs und seines Chefideologen in der Haltung gegenüber Peking zurückgeführt wurden. Das Kardinalproblem des internationalen Kommunismus, nämlich das Verhältnis Moskau-Peking, dürfte nach Meinung politischer Beobachter in Belgrad der tiefere Grund der Veränderungen im Kreml sein. Der Bruch zwischen den beiden Zentren hat den internationalen Kommunismus im Laufe dieses Jahres zerrissen und der sowjetischen Partei die Kontrolle über zahlreiche kommunistischen Parteien entwunden. Das dürfte Chruschtschow ebenso zum Vorwurf gemacht worden sein, wie seine sichtlich unsichere Haltung in den letzten Wochen. Dass das Tauziehen Moskau-Peking eine schicksalhafte Entscheidung forderte, die über den Fortbestand des Ostblocks und die Erscheinungsform des Kommunismus entscheiden würde, war Belgrad völlig klar. Und Belgrad setzte auf Chruschtschow. Dass das erste Opfer aber Nikita Chruschtschow werden würde, hat Belgrad nicht erwartet, und es sieht der weiteren Entwicklung in Moskau mit größter Besorgnis entgegen.
Der Korrespondent in Rom, Hans Bauer, gab uns folgenden Bericht durch.
Das Sekretariat und das Direktorium der italienischen Kommunistischen Partei sind heute unter dem Vorsitz Luigi Longos zusammengetreten, um die durch die Absetzung Chruschtschows entstandene Situation zu prüfen. Das Parteidirektorium hatte bereits gestern Abend von der Mitteilung Kenntnis genommen, die ihr vom ZK der KPDSU einige Stunden vor der offiziellen TASS-Meldung zugeleitet worden war, die aber der offiziellen Version vom freiwilligen Rücktritt Chruschtschows aus Gesundheits- und Altersmotiven entsprach. Der Kommentar des italienischen Parteidirektoriums zu dieser Mitteilung des ZK der KPDSU war kurz, kühl und distanziert.
Das Direktorium der KP Italiens behält sich vor, ihre Meinung auszudrücken, sobald sie im Besitz vollständiger Nachrichten ist. Sie unterstreicht, wie bedeutsam es ist, dass zusammen mit der Nachricht von den eingetretenen Ereignissen die Treue der sowjetischen KP zu der im 20. Kongress festgelegten Linie und zur friedlichen Koexistenzpolitik bekräftigt worden ist. Diese Linie und diese Politik haben im Genossen Chruschtschow einen ihrer hauptsächlichen Befürworter gefunden und stellen einen offiziellen und unersetzbaren Teil der allgemeinen politischen Einstellung der KP Italiens dar.
Der Kommentar schließt mit der nachdrücklichen Feststellung:
Die Linie und die Politik der Koexistenz werden von den italienischen Kommunisten als Grundlage der Einheit der Arbeiterbewegung und der kommunistischen Internationale betrachtet.
Offensichtlich geht daraus hervor, dass die italienischen Kommunisten an dem Grundsatz der Unabhängigkeit von Moskau festhalten. Sie sind, wie heute ein kommunistischer Parteifunktionär erklärte, nicht unbedingt daran interessiert, dass auf Chruschtschow, dessen antichinesische Politik sie niemals gut geheißen haben, ein anderer Chruschtschow folge und Brezhnev habe sich, als er zu Toljattis Begräbnis nach Rom kam, als hundertprozentiger Anhänger Chruschtschows gezeigt. Andererseits weist die Kommunistische Partei Italiens den Vorwurf zurück, dass das Toljatti-Memorandum den Sturz Chruschtschows herbeigeführt habe. Das Dokument sei höchstens der Schlussstein einer Entwicklung gewesen, die bereits vor einem Jahr begonnen habe. Für die italienische KP steht außer Frage, dass der Konflikt mit der chinesischen Bruderpartei der einzige Grund für die Absetzung Chruschtschows gewesen ist. In Parteikreisen glaubt man, dass die vorbereitende Konferenz, zu der Chruschtschow eingeladen hatte, nun nicht mehr stattfinden werde. Die italienische KP war stets gegen eine Konferenz, die die Spaltung des kommunistischen Lagers endgültig gemacht hätte. Sie tritt nach wie vor für eine Fortsetzung des Dialogs mit China ein. Was die italienische KP allerdings schon jetzt missbilligt, ist die Methode des Führungswechsels in der Sowjetunion. Der offiziellen Version steht sie, wie der Kommentar des Parteidirektoriums zeigt, skeptisch gegenüber. Sie befürchtet, dass die Art, in der Chruschtschows Ablösung erfolgte, im Parteianhang und unter der Wählerschaft, in wenigen Wochen finden in Italien Gemeindewahlen statt, Irritierung und Unruhe hervorruft.
Soweit die erste Reaktion der italienischen KP. Eine offizielle Stellungnahme aus Belgrad wird nicht vor der Rückkehr Titos von seinem Besuch auf Zypern erwartet. Auch die französische KP lehnte bisher jede Stellungnahme ab. Ihr Parteiführer Waldeck Rocher weilt zurzeit in Algerien. Auch aus den anderen kommunistischen Parteien außerhalb des Ostblocks liegen noch keine Meinungsäußerungen vor. Wie aus dem Bericht unseres römischen Korrespondenten hervorgeht, scheinen die entsprechenden Führungsgremien dieser Parteien erst kurz vor der offiziellen TASS-Meldung ohne nähere Erläuterung von der Tatsache der Ablösung Chruschtschows informiert worden zu sein.